Die Münchner Lach- und Schießgesellschaft wurde 1957 von Sammy Drechsel und Dieter Hildebrand gegründet. Und das ist politisches Kabarett. Und die Münchner Lach- und Schießgesellschaft hat in München ihr eigenes Theater in der Ursulastraße nahe der Münchner Freiheit. Das ist der Platz, an dem sich vier U-Bahn-Stationen kreuzen. Am Anfang der Leopoldstraße. Und immer wenn ich in München war, dann war für mich ein Besuch des Kabaretts Pflichtprogramm. Und ich erinnere mich noch an einen Abend mit Günther Grünwald. Der hatte das Thema, glauben Sie ja nicht, wen Sie vor sich haben. Das war eine Verballhornung des Spruchs. Was glauben Sie eigentlich, wie Sie vor sich haben? Was wäre, wenn Gott uns heute Morgen jedem persönlich diese Frage stellt? Was glaubst du eigentlich, wen du vor dir hast? So ganz ohne Zynismus, so ganz ohne Ironie und so ganz voller Liebe, so ganz sachlich, was glaubst du eigentlich, wen du in mir vor dir hast? Was glauben wir, wen wir in Jesus vor uns haben? Der Predigtext, über den heute nachgedacht werden soll, im Kirchenjahr am 21. Sonntag nach Trinitatis, kommt aus dem 10. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, Matthäus 10, die Verse 34 bis 39. Ich lese uns das mal vor. Ihr sollt nicht glauben, dass ich gekommen sei, Frieden zu senden auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu erregen gegen seinen Vater und die Tochter gegen ihre Mutter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist mein nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Ihr sollt nicht wähnen, ihr sollt nicht glauben, dass ich gekommen bin. Wir machen uns unsere Vorstellung von Jesus und die ist überwiegend geprägt von dem Bild des guten Hirten, das Jesus selbst seinen Jüngern sagt. Die Schafe sind ja so niedlich. Und wenn dann Jesus ein Lämmchen auf dem Schoß hat, das ist so flauschig und schön, dieses Bild geht uns ein. Zu Recht, so ist Jesus. Aber das ist nicht alles. In diesem Vers entwickelt Jesus ein zweites Bild. Und das ist nicht so flauschig. Das ist nicht so weich wie das vom guten Hirten. Wir können uns mächtig an Gottes Wort ärgern, weil es oft sehr gegensätzlich ist. Das ist für viele eine Schwierigkeit und für mich auch immer wieder neu die großen Gegensätze in der Bibel. Und doch ist es die Wahrheit. Und Jesus sagt seinen Jüngern, lehret sie halten alles, alles. Und zu alles gehört auch das Bild von dem Schwert. ihr sollt nicht wehen, das könnten wir übersetzen auch, glaubt ja nicht das. Christus möchte uns von falschen Erwartungen in der Nachfolge Jesu befreien. Er möchte, dass wir alles sehen. Wir sehen ja gerne die Dinge, die uns angenehm sind. Die Psychologie hat dafür den Fachausdruck selektive Wahrnehmung. Das, was mir nicht gefällt, das blendet mein Gehirn aus. Das kann das. Und Jesus möchte, dass wir ihn ganz verstehen, ihn ganz erkennen. Tja, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, das Schwert zu bringen, und da scheint dann Jesus Christus eigentlich irgendetwas von Mohammed? Die Staaten Saudi-Arabien und Iran haben das Schwert als Staatssymbol in ihren Länderflaggen. Wo ist denn da der Unterschied? Das Schwert Mohammeds ist aus Metall. Und mit diesem Schwert werden Leute verstümmelt und wird Leuten der Kopf abgehauen. Täglich. Jetzt. Heute. Das Schwert Jesu ist nicht aus Metall. Es besteht aus Buchstaben. Das Schwert Jesu ist sein Wort. Und an diesem Wort trennen sich die Menschheit. Da trennen sich Beziehungen. Manchmal geht diese Trennung durch die engsten Blutsverwandten. Jesus spricht hier von den Eltern, Vater und Mutter, Tochter und Sohn. Und das Wort Jesu, das, was er sagt, trennt manchmal Familien. Es gibt keine Beziehung, die enger sein kann zwischen Kindern und Eltern. Das kann man bedauern oder da kann man sich drüber freuen. Es ist einfach so. Warum? Weil Mann und Frau auf der Ebene von Molekülen miteinander verschmelzen. Wenn eine Samenzelle und eine Eizelle miteinander verschmelzen, dann findet das auf Molekülebene statt. Enger geht's nicht. Gottes Wort trennt auch das auf. Es gibt drei K.O.-Kriterien in diesem Abschnitt, die verhindern, dass Menschen zum Leben finden. Ich habe mir letztes Jahr ein neues Auto gekauft. Mir hatte ein junger Stiefel die Vorfahrt genommen und mein Audi in einen Totalschaden verwandelt. Das war gar nicht schlimm. Ich bin ins Internet gegangen, habe automobile.de angeklickt und dann konnte ich ein Profil anlegen von dem Auto, wie ich es haben will. Und da waren überall Haken zu setzen, Kilometerstand, Marke, Ausstattung und das waren die K.O.-Kriterien. Und ich habe nur das angezeigt bekommen als Autos, wo die Häkchen waren. Sensationell. Es gibt drei Häkchen in unserem Leben, die müssen gesetzt sein. Dann finden wir das Leben. Und diese drei Häkchen, diese drei K.O.-Kriterien oder diese drei Profilmerkmale sind Familie weniger achten als Jesus, sein Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen und sein Leben loslassen. Wenn diese Häkchen gesetzt sind, wirst du das Leben finden. Es heißt im Vers 37, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist mein nicht wert. Das ist die zweite Bedingung, um das Leben zu finden. Das Kreuz auf sich nehmen, sein Kreuz erstaunlicherweise nicht das Kreuz Jesu. Sein. Also dein Kreuz und mein Kreuz. Und jedes Kreuz sieht anders aus. Mein Kreuz ist im Moment die ALS. Dein Kreuz ist was anderes. Jeder nimmt sein Kreuz auf sich. Und das heißt was anderes, als dass ich bereit bin, mich auf den Weg zu machen zu meiner eigenen Hinrichtung. Das Leben loslassen. Es hingeben. Als Jesus gekreuzigt wurde auf der Müllkippe der Stadt Jerusalem, da wurde ihm in die Seite gestochen. Da kam Wasser und Blut raus, hingeschüttet in den Dreck. So wie man an einmal Pisse in die Gasse schüttet. So hat Gott sein eigenes Leben ausgeschüttet, damit wir leben können. Unvorstellbar. Und folgt mir nach. Ja, Jesus nachfolgt. Das ist der Weg zum Leben. Es gibt keinen Plan B. Es gibt keinen Plan B. Und dann lesen wir, wer das nicht tut, der ist meiner nicht wert. Der Preis, den ein Mensch bereit ist zu zahlen, richtet sich doch nach dem, was es einem wert ist. Einer meiner besten Freunde zaubert gerne. Und jetzt bekommt er Einzelunterricht in Zaubern. Das kostet ihm eine Stange Geld, ist ihm vollkommen egal. So ein Zaubertrick kostet eine Menge Geld. Und er ist viel auf Geschäftsreisen und saß dann in einem Hotel an der Lobby. Und da kam ein anderer Hotelgast mit einer dicken Rolex am Handgelenk und machte da am Tresen auf dicke Hose. Da hat mein Freund gesagt, den zähle ich mal an. Und dann hat er mit einem Zaubertrick die Uhrzeiger seiner goldenen Rolex angehalten. Der Mann war fix und fertig. Der dachte, er hat ein billiges Imitat aus China an der Hand und wollte die Uhr am Ausgang im Mülleimer schmeißen. Dieser Spaß war es doch mein Freund wert. Dafür hat er doch locker ein paar tausend Mark bezahlt, um diesen Trick zu machen. Die Frage, was ich bereit bin zu zahlen, richtet sich an den Wert dessen, was ich meine, bekommen zu können. Ich habe meine Bibel neu einbinden lassen. Leder, Goldprägung, Reißverschluss und Schneidermeister Edler musste auch noch eine Halteschlaufe für den 10 Karäter Druckbeischrift einnähen. Ja, das war es mir doch wert. Ich befinde mich mit meiner Bibel hart an der Grenze zum Fetischismus. Leder, Goldschnitt, Reißverschluss. Ja, aber das ist es mir doch wert. So soll meine Bibel aussehen. Was ist dir Jesus wert? Den Wert Jesu können wir an seinen Würdetiteln erkennen. Wir gehen jetzt auf Weihnachten zu und da ist ein Vers immer besonders wichtig, Jesaja 9, Vers 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Was sind die Namen Jesu? Wunderrat, starker Gott, ewig Vater, Friede für uns. Kann ein Mensch wertvoller sein? Und der wiederkommende Jesus Christus, wird uns geschildert in der Offenbarung 19. Da wird er beschrieben mit den Namen: Und siehe, ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, der hieß treu und wahrhaftig und richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Und wer aber angetan mit einem Kleide, das mit Blut besprengt war, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und er hat seinen Namen geschrieben auf seinem Kleid, auf seiner Hüfte dazu, ein König aller Könige, ein Herr aller Herren. Das sind die Namen Jesu Christi. Ist er es wert? Aber hallo. Aber hallo. Es ist niemand in dem ganzen Kosmos so wert wie Christus. In der Generation meiner Großeltern sind Männer in Stalingrad für Adolf Hitler verhungert, erfroren, in den Panzerketten zu Brei gedreht worden, bei lebendigem Leibe in den Kellern verfault. War der das wert? Nein, das war er nicht. Das war ein Antichrist. Ein böser Mann. Ein dämonisch inspirierter Mann. Der war es doch nicht wert. Ist es da zu viel verlangt, wenn der Herr aller Herren, der König aller Könige, der Wunderbar, der Ratgeber, der Friedefürst, der ewig Vater, der Retter der Welt, wenn der fordert, lass los, gib hin, so nicht zu viel verlangt. Es ist doch wert. Jesus fasst in Vers 39 nochmal alles zusammen, in einem Sinnspruch: Wer sein Leben findet, der wird es verlieren, und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das ist die Zusammenfassung des Evangeliums. Es gibt keinen Spruch in der ganzen Bibel, der häufiger vorkommt als dieser Spruch. 6-mal. In jedem Evangelium 2-mal. Und immer in etwas abgewandelter Form, sodass klar ist, hier wurde nicht einfach ein Vers mehrfach abgeschrieben, sondern jeder Vers hat seine eigenen Veränderungen und doch sind sie inhaltlich gleich. Das ist Gottes Plan zum Leben. Lass los. Gib hin. Das ist Gottes Plan zum Leben. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was wir in der Welt als Lebensmotto vorfinden. Selbstverwirklichung. Gregor hat am Anfang gelesen, dass wir einen Krieg führen, einen geistlichen Krieg, einen Krieg gegen die Mächte dieser Welt. Wer ist der Fürst dieser Welt? Der Widersacher. Was hat der für Lebensmotto? Selbstverwirklichung. Gottes Plan zum Leben ist Selbstverleugnung. Und das Ganze bekommt noch eine besondere Tiefe und Schärfe, wenn wir uns bewusst machen, dass der wahrscheinlich perverseste Okkultist, Satanist des vergangenen Jahrhunderts, Aleister Crowley, in seinem Gesetz von Thelema formuliert hat: Tue, was du willst, das soll sein das ganze Gesetz. Merken wir, das eine kommt von unten, das andere kommt von oben. Tue, was du willst, sei das ganze Gesetz, sagt dieser Aleister Crowley. Und es wurde in die Köpfe eingewaschen, eingespült durch die Popmusik von Rolling Stones, von den Beatles, von David Bowie. Sie alle haben Aleister Crowley in ihren Texten und manchmal sogar auf ihren Plattencovern. Die Beatles. Kannst du eine Platte kaufen, da ist Aleister Crowley drauf. Der Weg in die Zerstörung, der Weg in die Verdammnis, der Weg in die ewige Trennung von Gott. Gottes Plan heißt, wer sein Leben verliert, der wird es finden. Loslassen ist Gewinn. Denkt mal an Florian Hambüchen. Als der 2016 die Goldmedaille erturnte und das olympische Gold in den Händen hielt, glaubt ihr, der hat noch dran gedacht, auf was er alles verzichtet hat? Auf das harte Training, auf die Entsagung, auf das Loslassen auch des Alltags? Das war doch vollkommen egal. Er hatte doch das olympische Gold in den Händen. Das war es doch wert. Hier steht im Griechischen nicht das Wort Bios für Leben, sondern hier steht das Wort Psyche. Psyche. Wer seine Psyche loslässt, der findet das Leben. Was ist denn die Psyche? Wenn es von einem heißt, der hat es mit der Psyche. Was ist da los? Da ist Fühlen, Wollen und Verstand krank. Jesus sagt, lass dich los. Gib dein Fühlen, gib dein Wollen, gib deinen Verstand in meine Hände. Ich bin es wert. Ich komme zum Schluss. Die drei K.O.-Kriterien, die drei K.O.-Kriterien, um das Leben zu verfehlen, lauten: die Beziehung zu Menschen wichtiger finden als zu Christus, Leiden vermeiden, das Kreuz nicht auf sich nehmen, sich nicht loslassen, sich nicht hingeben. Das sind die drei größten Zumutungen, die an einen Menschen gestellt werden können. Eine Zumutung, was Jesus hier sagt. Aber er ist es doch wert. Diese drei Zumutungen sind die Bankrotterklärung an mein frommes Treiben, an meine Selbstgerechtigkeit, an alles, was ich meine, Gott bringen zu können. Der Preis, den ein Mensch bereit ist zu zahlen, richtet sich nach dem Wert dessen, was er gewinnen kann. Kommen wir noch einmal an den Anfang der Predigt. Was glaubst du eigentlich, wen du in Christus vor dir hast? Den Ratgeber, den Friedefürst, der für dich das Blut vergossen hat. Wir werden uns gleich im Abendmahl der Mahlzeit machen. Er ist es wert. Er ist es wert. Ich wünsche uns diese Erfahrung. Amen. Amen.